Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt schon gratulieren, dass Sie nicht davonlaufen. Ja. Computerunterstützte dynamische Untersuchungsmethoden, das klingt sehr technisch, ist es auch. Ja. Ich bin kein Mediziner. Ich komme von zwei anderen Disziplinen. Das eine ist die Elektrotechnik und das andere ist die Sportwissenschaft. Ich möchte Ihnen heute drei Methoden ein bisschen näher bringen. Das eine ist die Pedobarographie, die kennt man vielleicht, die Elektromyographie, die kennt man wahrscheinlich auch, und die dreidimensionale optoelektronische Bewegungsanalyse, das ist das Herzstück unseres Labors, das werden die wenigsten von Ihnen kennen. Wenn Sie im klinischen Alltag arbeiten, dann sind Sie, wenn Sie den Gang ab, also das Gangbild beobachten wollen, einigen Limitationen unterworfen. Sie haben in der Ordination oder in der Ambulanz relativ kurze Gehstrecken. Um das Gangbild effektiv beurteilen zu können, brauchen Sie zumindest 10 Meter Gehstrecke oder mehr. Die Reproduzierbarkeit Ihrer Daten wird auch nicht sehr gut sein, vor allem wenn Sie Patienten haben, die mehrmals kommen und Sie die Daten miteinander vergleichen wollen. Wenn Sie eine Videobeurteilung machen, dann werden Sie immer das Problem haben, dass Sie eine rein zweidimensionale Analyse haben. Die Erfassung von Problemen in mehreren Bewegungsebenen wird sehr schwer sein und die Erfassung von gelenksinternen bei externen Kräften, Momenten oder Leistungen ist nur beschränkt oder überhaupt unmöglich. Wenn Sie jetzt einen Patienten bei sich haben, Sie beobachten den einmal in der Frontalebene, dann werden Sie hier bei dieser jungen Dame feststellen, da gibt es vielleicht ein Problem mit der Beinachse. Das werden Sie machen. Sie werden wahrscheinlich, wie wir sehr heute schon gehört haben, eine klinische Untersuchung machen und werden wahrscheinlich in erster Linie die Außen-Innen-Rotation in der Hüfte sich anschauen, beziehungsweise den Femoantotorsionswinkel oder die Tibiatorsion. Wenn Sie mehr Aussagen treffen wollen, werden Sie vielleicht ein Röntgen oder ein Rotations-CT machen. Das ist schon computerunterstützt, aber halt nicht dynamisch, sondern statisch. Wenn Sie in der Sagittalebene arbeiten, dann haben Sie das Problem, dass Sie nur einen sehr kurzen Ausschritt festhalten können. Wenn Sie visuell das beurteilen, müssen Sie 90 Grad dazustehen, das ist schon schwierig. Wenn Sie mit Videokameras arbeiten, dann haben Sie halt, wenn Sie mehr sehen wollen, ein Weitwinkelobjektiv, was ein bisschen verzerrend ist. Wir haben ja versucht, einen Prototyp zu entwickeln bei uns im Labor, eine automatische mitfahrende Kamera. Das Bild wackelt noch ein bisschen, ja, weil es eben ein Prototyp ist. Das Schienensystem wird jetzt erneuert. Also die Geschwindigkeit, die Ganggeschwindigkeit wird automatisch der Videokamera angepasst. Also umgekehrt, eigentlich die Kamera der Ganggeschwindigkeit. Ja. Wenn Sie eine komplexere Gangstörung haben, dann wird das Ganze schon etwas problematischer. Sie haben also hier, wenn Sie vielleicht noch sehen, in der Sagittalebene eine Hyperextension im Knie, Sie werden vielleicht im Becken ein bisschen eine komische Bewegung sehen. Aber wenn Sie es genauer beurteilen möchten, dann kommt jetzt unser 3D-System zur Anwendung. Wie funktioniert das einmal grob? Wir haben also oben die menschliche Bewegung, die wird animiert. Und wir bekommen unten dann in dem Fall den Verlauf des Kniewinkels über einen gesamten Gangzyklus. Das ist natürlich jetzt nicht der Kniewinkel der Person, die da geht. Das ist ein anderer, aber zur Darstellung einmal nur verwendet. Wenn Sie wissen möchten, welche Kräfte wirken, dann werden Sie mit normalen Methoden nicht mehr recht weit kommen. Wir haben hier also vermutet vielleicht ein bisschen ein X-Bein. Wir nehmen das Modell, wir haben Kraftmessplatten in den Boden eingelassen, die für den Patienten eigentlich nicht sichtbar sind oder nur sehr schwer sichtbar sind, damit er unbewusst darüber geht. Wir nehmen dreidimensional Kräfte auf, also nicht nur die Vertikal-, auch die Quer- und die Längskräfte. Und können dann über einfachste mathematische Formeln, ein bisschen Mechanik, wie wir es in der Schule gelernt haben, Kräfte in den Gelenken berechnen. Wir haben also hier eine Darstellung oben, also die obere Kurve zeigt uns jetzt einen leichten Knievalgusbeidseits und wir haben in der unteren Kurve hier ein erhöhteres internes Moment, das ein internes varisches Moment ist. Welche Kräfte wirken in der Sagittalebene? Wenn man sich das Gangbild da anschaut, dann wird man nichts großartig Auffälliges erkennen. Man sieht allerdings anhand der Kurve hier, das Graue ist übrigens der Normbereich, dass Sie vor allem hier in der Gewichtsübernahme eine leicht erhöhte Knieflexion haben, was sich dann in der Kraft so auswirkt, dass Sie ein erhöhtes Extensionsmoment im Kniegelenk haben. Hier eine Patientin, wo man sagt, na was, die ist vielleicht leicht im Zehenspitzengang unterwegs. Wenn man sich das in einem Standbild anschaut, sieht man, dass sie in der Schwungphase keine Dorsalflexion hat. Würde man vermuten, eine Schwäche des Tibialis anterior eventuell. Wenn man sich die 3D-Daten anschaut, dann sieht man, dass man in der Schwungphase hier nicht in die Dorsalflexion kommt. Mit der Hilfe der Elektromyographie sieht man allerdings, dass wir hier eine normale Aktivität des Tibialis anterior haben. Was wir allerdings haben, ist eine Kokontraktion der Gastrocnemie in der Schwungphase. Dadurch wird dieses Problem hervorgerufen. Eine weitere Methode, die wir haben, ist die Druckmessung. Wir können Fußdrücke dynamisch darstellen. Einerseits mit Druckmesssohlen, das ist die Sohle wird in den Schuh eingelegt, beziehungsweise mit einer Druckmessplatte, wo wir eben auch nicht nur statisch, sondern dynamisch das Abdruckverhalten des Fußes darstellen können. Hier mal so ein paar Bilder, wie die ausschauen. Wir haben hier eine halbwegs normale Darstellung eines Fußes. Wir haben also da auf der rechten Seite einen Fuß mit einer erhöhten Medialbelastung im Bereich des Großzehengrundgelenks. Wir haben also dann auch den Schuh dazu und machen dann Einlagen und ohne Einlagenuntersuchungen. Und man sieht hier eine Untersuchung ohne Einlage und eine Untersuchung mit Einlage. Und man sieht, dass die Druckbelastung deutlich verändert wird mit oder ohne Einlage. So, jetzt die 3D-Analyse. Ja, wie wird das bei uns durchgeführt im Labor? Wir haben also zuerst eine normale visuelle Begutachtung. Das heißt, wir lassen den Patient gehen, filmen den von frontal und sagittal, ohne irgendwas drauf, damit er ein unbeeinflusstes Gangbild zeigen kann. Dann werden solche Marker aufgeklebt, komme ich noch dazu, und am Ende jeder Untersuchung wird dann ein Muskelfunktionstest durchgeführt, weil natürlich Einschränkungen in den Gelenken oder Kraftdefizite einen wesentlichen Einfluss auf das Gangbild haben. Zusätzlich kann man dann eben noch eine Pedobarographie dazu machen oder eine Elektromyographie, je nach Fragestellung. Sie kennen alle diese Technik, die da verwendet wird, aus diversen Filmen wie Avatar, aus Fluch der Karibik, die Sportspiele wie PlayStation, Xbox werden heutzutage auch so gemacht. Wenig unbekannte Personen wie der Herr Messi oder der Herr Ronaldinho machen dann diesen Sachen mit. Wir schauen uns also zuerst anatomische Punkte an, bringen an diversen Punkten dann lichtreflektierende Marker an. Das wird alles vermessen, so ein Anbringen der Marker dauert ca. 10 bis 15 Minuten. Verwenden da verschiedenste Instrumente, das ist natürlich vollkommen schmerzfrei für den Patienten. Und dann haben wir eben so ein vollständiges Markerset von etwa 50, also das sind bei einer normalen Untersuchung 50 solcher Punkte. Die Aufnahme funktioniert dann so, dass wir hier im Raum 10 optoelektronische Kameras haben, die mit Infrarotlicht arbeiten. Das sind Hochgeschwindigkeitskameras, die mit 200 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Wir haben andere Hochgeschwindigkeitskameras. Wir sehen also hier ein Live-Bild von der Person und wir bekommen eben dann die Animation raus. Wenn der dann geht, sieht das System Folgendes. Ja. Oder nicht. Ja, wenn der Techniker was bringt, dann funktioniert die Technik nicht. Das ist, ja. So, ja. Also das ist dann so ein Punktmännchen. Wenn wir Kinder haben, die gut erzogen sind, dann bringen sie uns auch die Sachen, die sie verlieren, wieder zurück. Ja. Sie sehen auch hier schon angedeutet die drei Kraftmessplatten. Dann wird das Ganze animiert. Das ist das, was die Filmindustrie auch noch macht. Und dann scheiden sich ein bisschen die Notwendigkeiten. Die Filmindustrie animiert dann weiter und wir bekommen dann solche Grafiken raus. Die Grafiken zeigen also hier die Bewegung der Gelenke, zum Beispiel Becken, Hüfte, Knie und Sprunggelenk in der Sagittal, in der Frontal und in der Transversalebene im Links-Rechts-Vergleich. Wie man heute schon gehört, Links-Rechts-Vergleich ist ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchungen. Rot ist rechts, blau ist links. Wir haben dann die Möglichkeit, das Ganze zu einer Norm zu vergleichen. Diese Norm haben wir selbst in unserem Labor also ermittelt. Wir haben also da pro Altersdekade das Gangbild evaluiert von normal gehenden Personen. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Konditionen aufzunehmen, wie hier zum Beispiel eine Person barfuß mit Schuh und mit einer Elektrostimulation am Tibialis anterior. Und da interessiert uns natürlich die Bewegung des Fußes in der Sagittalebene. Und wir haben also hier die grüne Linie, sieht man leider ein bisschen schlecht, aber Hier durch die Stimulierung des Tibialis Anterior schafft es die Person, mit einem Fersenkontakt aufzutreten, was sie also mit Schuh oder Barfuß nicht schafft. Man sieht allerdings auch hier, dass man dort dann im Bereich des Abdrückens des Fußes ein Defizit hat. Das ist deshalb, weil die Person erstmalig dieses System gehabt hat, das heißt, nicht trainieren können, und das ist auch nicht optimal eingestellt von dem zeitlichen Verlauf, wie die Muskulatur innerviert wird. Und wir schauen uns natürlich an, prä- und postoperativ oder nach einer Therapie oder was auch immer mit der Person gemacht wurde. Hier erkennt man ja schon im Seitenvergleich eine Abweichung in der Kniefrontalebene. Wir haben also hier eine Geradestellung des Beines mit einer 8-Blade-Technologie, die bei uns im Haus gemacht wird, wo man also sieht, dass wir vorher eine relativ starke Valgusstellung haben, die dann nach der Korrektur wieder im Normbereich liegt. So, ein paar Beispiele noch. Hier haben wir eine Person nach einer HTAP. Wenn man sich dieses 5 Jahre postoperativ, wenn man sich das anschaut, sagt man, okay, das Gangbild schaut eigentlich relativ normal aus, vielleicht ein bisschen kurzschrittig. Wenn man sich die 3D-Daten anschaut, dann sieht man relativ deutlich, dass wir hier in der Hüfte ein deutliches Extensionsdefizit haben von immerhin 15 bis 20 Grad und auch ein Anterior-Kippen in dieser Phase. Kompensatorisch es ist leicht, das Gangbild dann im Knie und im Sprunggelenk ein bisschen ab. Dann zweites Beispiel, eine Oberkörpergerade Richtung. Man sieht also prä- und postoperativ doch einen deutlichen Unterschied, schon alleine von der Ganggeschwindigkeit, aber auch der Oberkörper ist ein bisschen mehr aufgerichtet. Die 3D-Daten zeigen also eine deutliche Aufrichtung des Oberkörpers, eine deutlich bessere Stellung des Beckens in der Sagittalebene. Wir machen nicht nur Gehen, wir machen ja auch andere Sachen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, die obere Extremität zu untersuchen. Da werden also Bewegungen durchgeführt, wie man es jetzt zuerst schon gesehen haben, in der klinischen Untersuchung. Das Ganze wird dreidimensional erfasst und da kriegen wir dann eine schöne Grafik heraus, wo man also im Links-Rechts-Vergleich sieht, die betroffene und die nicht betroffene Seite auch im Vergleich zu einer Norm. Die Elektromyographie, also wir schicken nicht Ströme hinein in den Patienten, sondern wir leiten Oberflächenpotenziale ab. Wir haben also hier so eine bipolare Ableitung. Wir machen also zwei Sachen. Das eine ist die Oberflächenmyographie und das zweite ist die Dünndraht-Elektromyographie, im Gegensatz zur Nadel-Elektromyographie. Die Oberflächenpotenziale werden hier abgeleitet. Das geht dann über ein Funksystem an eine Empfängerstation. Das sind relativ wenig Kabel an der Person. Das Rohsignal wird aufgenommen, wird ausgewertet und dann bekommt man auch hier wieder einen Links-Rechts-Vergleich der betroffenen Muskeln raus, die man sich halt anschauen möchte. Wenn man Muskeln sich anschauen möchte, die nicht so an der Oberfläche liegen, dann muss man ein bisschen tiefer rein. Das Ganze passiert eben mit so einer Dünndraht-Elektrode. Das ist wie eine Impfung. Eine kleine Nadel wird da gestochen. Das wird im Normalfall ultraschallbasiert eingebracht in den Patienten. Die Nadel wird rausgezogen, die Dünndrähte bleiben drinnen und das ist also für die Person fast völlig schmerzfrei dann und die kann sich ganz normal bewegen und wir können die Muskelaktivitäten dann bestimmen. Das sind so kleine Widerhaken mehr oder weniger, die dann auch sehr einfach wieder rausgezogen werden können. Das Schmerzhafte ist das Rausziehen auf der Skala von 0 bis 10 geben die Patienten so zwischen 2 und 3 an, also das ist jetzt nicht wirklich tragisch. Ja, die Belastungen des Fußes noch einmal kurz in der Dynamik. Sowas der Herr Kahn da macht, das könnte man natürlich mit dem Einlagesohlen auch messen. Ja. Das interessiert uns dann wieder weniger. Wir nutzen da vor allem diese Pedobarographieplatte. Das ist eine Druckmessplatte, die eine gewisse Anzahl an Messsensoren hat. Das ist was man auch im Bereich einer Ordination des Häufigeren sieht. Wichtig bei dieser Sache ist halt, dass man eine gewisse Anzahl der Schritten vor der Platte hat, damit man also ein halbwegs normales Gangbild simulieren kann. Die Geschwindigkeit macht einen großen Einflussfaktor bei dem Messsystem. Die Abtastrate, das ist was Technisches, ja, und die Sensorgröße ist auch was Technisches. Aber wenn man sich das anschaffen möchte, muss man sich über diese Dinge halt schon ein bisschen den Kopf zerbrechen. Wir haben also da jetzt die Druckbelastung vor einer beidseitigen Hallux Valgus Operation, das ist mit Austin gemacht. Wir sehen also hier 6 Wochen postoperativ eine deutliche mediale Entlastung auf beiden Seiten. Also wir haben ja, da vor allem am rechten Fuß, was ein bisschen stärker ausgeprägt ist, eine deutliche Belastung auf der, beim Großzehengrundgelenk, die also hier weg ist. 3 Monate postoperativ beginnt also die Belastung wieder Richtung medial zu gehen. 6 Monate postoperativ und dann 1 Jahr postoperativ dargestellt. Man sieht also am linken Fuß ein sehr schönes Ergebnis. Am rechten Fuß ist es nicht ganz so optimal, wobei natürlich die Fußform schon deutlich besser geworden ist. Das sieht man hier schon sehr gut. Ja, kurz noch zu unserem Labor. Wie schaut das aus? Sie sehen also hier unsere Gehstrecke, die in Summe 14 Meter lang ist. Wir haben 10 Kameras oben an der Decke montiert. Wir haben da rechts unten auf der dunkelblauen Bahn die Bedobarographieplatte. Wir haben hier in der Mitte nicht sichtbar die Kraftmessplatten. Und wir haben einen zweiten Raum, wo wir auch Sportanalysen machen, auch ausgestattet mit einem 3D-System. Eine Untersuchungsmethode bei uns ist die Laufanalyse. Wir machen Golfabschlaganalysen und Radanalysen. Die letzten zwei genannten werden dreidimensional erfasst. Die erste eigentlich nur mit Hochgeschwindigkeitskameras, wo wir das Abrollverhalten des Fußes uns anschauen, die Lauftechnik uns anschauen und auch das Barfußlaufen natürlich mit anschauen. Das war noch zu viel, genau. So, die letzten zwei Sachen noch. Wann macht so eine 3D-Ganganalyse überhaupt Sinn? Natürlich bei komplexeren Gangstörungen zur Dokumentation, zu einer Verlaufskontrolle, vor allem im Kindesalter, weil wir, also wie wir schon gehört haben, das Gangbild ändert sich ja mit der Zeit, vor allem die Varus-Valgus-Stellung im Knie ändert sich. Wenn also die Großmutter der Meinung ist, das Kind gehört untersucht, weil es komisch geht, ja, und der Arzt der Meinung ist, ja, das machen wir jetzt vielleicht zur Dokumentation, dann bietet sich sowas schon einmal an, um eben zu zeigen, dass sich das dann wieder normalisiert oder eben nicht. Wir können hier, wie Sie schon gesehen haben, sehr gut visualisieren, Kräfte, die wirken, das ist auch was, wo die Ärzte und auch wir selber sehr viel noch lernen können. Also Therapieplanung, vor allem postoperativ zu schauen, wenn wir jetzt Beinlängendifferenzen von 5-6 cm operativ ausgleichen, dann wird sich natürlich im Gangbild auch ein bisschen was tun und dann schaut man einfach, was fehlt noch im Links-Rechts-Vergleich, was fehlt zur Norm, was muss man physiotherapeutisch eventuell noch machen. Die Therapieüberprüfung ist auch immer eine sehr interessante Sache, auch für Physiotherapeuten und Ärzte. Und natürlich arbeiten wir einiges an wissenschaftlich bei uns. Wie kommt man überhaupt zu uns ins Ganglabor? Wichtig ist natürlich, dass wir eine relevante Fragestellung haben. Die Fragestellung, der geht komisch, ist ein bisschen zu wenig für uns. Die Überweisung eines Orthopäden dann in unser Haus, ein Arzt, der also weiß, was er damit anzufangen hat in der Ganganalyse, schaut sich den Patienten an und entscheidet dann, ob das Sinn macht oder nicht, weil es ist ja auch nicht ganz billig, so eine Untersuchung. Und dann kommt es eben zu einer Untersuchung bei uns. Diese Untersuchung mit Video, 3D-Analyse und klinische dauert in etwa 1 Stunde. Der Patient ist also da permanent bei uns und die Auswertung der Daten dauert dann halt weiter, je nachdem wie komplex das ist. Dann wird das mit dem zuweisenden Arzt im Normalfall besprochen und der kann sich dann mit Hilfe anderer Techniken, die er vorher angewandt hat, sei es Röntgen, Rotations-CT, klinische Untersuchung oder was auch immer, ein Gesamtbild daraus machen. Ja, dann sage ich danke für den Mut und die Aufmerksamkeit. Applaus